Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Polycast hier auf polygamia.de. Mein Name ist Lara und wir reden heute über einen weiteren Marvel-Film, den neuesten Marvel-Film Stand jetzt, nämlich es sind die Fantastischen Vier. Nein, nicht die Rap-Gruppe aus Deutschland, sondern die Fantastic Four, die familiäre Superheldengruppe, geschaffen von Jack Kirby himself. Und bei mir ist mein Kollege Andreas. Hallo.
Hallo Lara.
Und wir reden heute über diesen MCU-Film. Mal, es geht wieder weiter. Wir hatten vor kurzem die Thunderbolts. Wir hatten darüber schon gesprochen, wie es jetzt mit dem Marvel Cinematic Universe vielleicht weiter bergab geht oder ob man nochmal die Kehrtwende irgendwie schafft. Und auch darum wird es heute so ein bisschen gehen. Aber wir werden natürlich auch einfach erstmal nur über den Film reden. Erstmal so spoilerfrei wie möglich. Es gibt auch gar nicht so viel zu spoilern. Deswegen, Andreas, fass doch mal kurz die grobe Handlungsausgangslage zusammen, wie es bei den Fantastic Four losgeht.
Ja, wir sind in einer weit, weit entfernten Galaxis, wenn man so will. Wir sind nämlich auf einer alternativen Erde. Es ist nicht die Erde, die wir aus den bisherigen Marvel, aus dem MCU kennen, sondern wir sind auf der Erde 828 oder 828. Das muss man sich vorstellen. Es spielt so ein bisschen in den 60er Jahren, aber es ist alles so retrofuturistisch. Also es gibt auch schon Computer und so. Und es gibt auch eine Superhelden-Truppe und das sind die Fantastic Four, angeführt von Reed Richards, seiner Frau Sue, deren Bruder Johnny und quasi dem besten Freund der Familie, Ben Grimm, der als das Ding seine Unwesen oder seine Superkräfte auslebt. Und die beschützen eigentlich die Erde, werden von allen geliebt, verehrt, sind die großen Stars eigentlich, haben auch ein wahnsinniges Vermögen, wohnen in einem riesigen Tower, wo sie residieren. Aber es kommt an einem Tag, kommt ein Problem auf sie zu, das sie nicht so richtig lösen können. Denn eine merkwürdige Gestalt in Silber auf einem Surfbrett kommt plötzlich an durch den Himmel und sagt, Galactus kommt, Galactus wird eure Welt verspeisen und stellt die Fantastic Four vor eine unmögliche Entscheidung. Und wie sie da rauskommen, ob sie da rauskommen und wie das überhaupt mit dem MCU zusammenhängt, das soll dieser Film am Ende beantworten.
Da hast du mir schon ein gutes Stichwort gegeben. Muss man denn irgendwas vorher gesehen haben, um diesen Film zu sehen? Oder ist es ein guter Einstieg, Wiedereinstieg, Neueinstieg in das MCU? Weil du hast ja gerade schon gesagt, wie hängt das zusammen? Muss man da irgendwas, ein Vorwissen mitbringen? Oder kann man da jetzt neu einsteigen?
Also es ist ähnlich wie bei Superman, den wir ja vor ein paar Wochen erst hier hatten. Es ist kein Origin, keine Origin-Story. Also wir erfahren nicht, wie die Fantastic Four zu den Fantastic Four wurden. Es gibt zwar am Anfang so ein Intro, wo das so ein bisschen grob erklärt wird, aber wir werden wieder mitten reingeworfen in die Handlung. Deswegen, glaube ich, ist ein Vorwissen, wer die Fantastic Four sind, schon wichtig. Man sollte schon wissen, wer die Einzelnen sind, was die so können. Und aber man muss keinen Film meiner Meinung nach aus dem MCU gesehen haben, um das so zu verstehen, weil da gibt es, wie gesagt, wir befinden uns auf einer ganz anderen Erde. Es gibt keine anderen Superhelden außer den Fantastic Four und deswegen kein Vorwissen vom MCU, aber Comic-Vorwissen sollte ja helfen, um diesen Film ein bisschen zu genießen.
Aber da reicht vielleicht auch schon die Wikipedia-Seite, oder?
Also ja, da reicht vielleicht schon die Wikipedia-Seite, aber viele Leute gucken sich ja nicht mal mehr die Inhaltsangabe im Kino an, um was der Film geht und so. Und deswegen, also es reicht vielleicht, aber wenn man vielleicht so ein, zwei Comics gelesen hat und ein bisschen mehr über die Fantastic Four weiß, ich glaube, dann kommt noch ein bisschen mehr da ist man noch ein bisschen mehr drin. Aber grundsätzlich ist es in meinen Augen ein guter Einstieg, weil er auch, er ist nicht so, also er ist fast schon, es kommt hier vielleicht ein bisschen negativ rüber, so ein bisschen entschleunigt, das Ganze. Mhm. Dieser Film ist kein Actionfeuerwerk von der ersten Minute an. Es gibt nur so dreieinhalb, maximal vier Action-Szenen in dem ganzen Film. Und dazwischen viel Dialog, viel Familie, viel Charakter-Building und so, World-Building und so. Und das macht es halt, finde ich, schon so ein bisschen einfacher. Man wird nicht so wahnsinnig überfallen von so vielen Superheldenkämpfen oder Bösewichten, so 10 verschiedene Bösewichte oder sowas. Der Überblick fällt leicht.
Und auch in Richtung Fanservice wird jetzt nicht so viel gedroppt, dass man unbedingt ganz viel verpasst, wenn man halt nichts weiß, wer das ist oder wie man da jetzt irgendwie im Hintergrund noch rumlaufen oder wenn irgendwo jemand was sagt, sondern es ist einfach sehr konzentriert auf diese 4. Es gibt so ein, zwei Sachen natürlich, die sind eine nette Dreingabe. Zum Beispiel wird das Cover von dem ersten Comic-Heft von den Fantastic Four wird quasi als Filmszene nachgespielt. Das ist natürlich eine nette Hommage. Aber ansonsten wird alles im Film erklärt, was irgendwie halbwegs wichtig ist. Und man muss halt wirklich nichts vorher gesehen oder gelesen haben aus dem MCU. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man jetzt einsteigen möchte. Und selbst wenn man nicht einsteigen möchte, der Film ist ja in sich abgeschlossen auch. Und das ist natürlich auch super. Das heißt, wenn man einfach mal wieder einen netten Superheldenfilm sehen will, ohne dass der jetzt gleich wieder 15 Fortsetzungen braucht oder irgendwie was Größeres, Riesiges anteasert, der Hauptfilm ist in sich abgeschlossen. Und das ist natürlich schon irgendwie mal eine schöne Sache, sage ich mal. Und trägt auch dazu bei, dass auch ich den Film besser fand, als ich gedacht hatte. Also ich bin da ohne große Erwartungen reingegangen und fand den dann am Ende unterhaltsam genug, aber gerade weil nicht so viel Action passiert und gerade weil er auch stilistisch so ein bisschen abrückt von vielem anderen, also der Look ist natürlich eine große Sache, aber auch er hat nicht dieses ganz klassische Marvel-Schema, finde ich. Klar ist da auch ein bisschen witty Banter dabei, aber es ist halt das, was zwischen der Familie läuft. Und es ist nicht das, wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie es jetzt irgendwie zwischen Captain America, Iron Man und Thor irgendwie war, die sich die ganze Zeit die One-Liner um die Ohren gehauen haben im ersten Avengers, sondern das teilt sich so auf. Ne? Wenn die miteinander reden, dann reden die. Und dann wird dem auch Raum gegeben. Wie du schon gesagt hast, es gibt schon viele Gespräche. Und diese Gespräche sind manchmal ernst, manchmal sind sie lustig, manchmal sind sie andersweitig emotional aufgeladen. Und in den Action-Sequenzen passiert wirklich eher Action. Da gibt es halt keinen, der zwischendurch nochmal so irgendwie eine ganz total lustige Sache droppt oder irgendwie versucht, das jetzt noch mit einem Kommentar nochmal irgendwie einen One-Liner rauszuhauen. Und das war schon für mich ganz gut. Insgesamt fand ich ihn aber dann doch so ein bisschen dünn. Also ich glaube, man kann ihn einmal halt so weggucken, aber man vergisst ihn in spätestens 2 Wochen auch wieder. Also, weil das, was da passiert, ist jetzt alles nichts Besonderes. Du hast wieder eine große Bedrohung, intergalaktisch halt diesmal, aber sie ist halt auch dann gelöst und es gibt die Konflikte, die da auftreten, sind jetzt auch nichts, was mir so nahe gegangen ist persönlich. Geht vielleicht anderen anders. Aber würdest du auch sagen, dass der Film auf der Ebene deswegen auch gut funktioniert, weil er eben nicht versucht, irgendwie noch so eine Metaebene aufzumachen? Wir hatten ja bei Thunderbolts diese Mental Health-Sache zum Beispiel. Das fehlte ja komplett.
Ja, also der Film konzentriert sich ziemlich auf das Wesentliche. Also das ist kein Film, der versucht, irgendwie groß über den Tellerrand rauszugucken. Du will jetzt aber nochmal vielleicht drauf eingehen, was du eben gesagt hast, dass man guckt den weg und hat ihn dann 2 Wochen vergessen. Also mir geht das nicht so. Also gerade weil er ein bisschen anders rangeht. Also der Film wurde ja teilweise im Internet, da gab es ja 1-2 Kritiken, die gesagt haben, das ist wieder so ein typischer Franchise-Film und 0 von 5 Punkten und so weiter. Und das finde ich halt überhaupt nicht. Also ich finde schon, dass Fantastic Four ähnlich vielleicht wie Superman, der ja auch ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt hat, anders versucht hat, so eine Superheldengeschichte aufzuziehen, dass auch Fantastic Four einen anderen Ansatz wählt, dass sie nicht mehr eine Origin-Story schafft, dass sie weggeht von dieser pausenlosen Action, von dieser riesigen, also es gibt schon einen großen Showdown am Ende. Und da geht auch ordentlich was zu Bruch. Aber beim letzten Marvel-Film war das ja oft so ein Herr-der-Ringe-Abklatsch. Ja? Also egal, ob das Shang-Chi war oder halt Endgame und so weiter, das waren ja immer so zwei Riesen-Armeen, die dann gegeneinander kämpfen. Und der Film macht das ein bisschen anders. Und ich finde halt, dass das auch daran liegt, dass er einerseits von Matt Shackman, den man vorher so überhaupt nicht gekannt hat, der Regisseur, der ja hauptsächlich Fernsehen gemacht hat.
WandaVision hat er gemacht, oder?
Ja, das kann sein. Also er hat ein paar Fernsehsachen gemacht, ganz, also wild. Also Game of Thrones hat er gemacht, Succession hat er gemacht, er hat WandaVision gemacht, er hat Monarch gemacht, ja. Und also durch die Bank Fargo und so. Und ich finde, dass er das ganz gut inszeniert. Er findet mit seinem Kameramann schöne Bilder. Ja, also Jeff, beziehungsweise Jess Hall ist ein Kameramann. Da ist natürlich viel digital und so, das weiß man ja nie genau, was wird da jetzt wirklich gefilmt, was haben sie dann eher so in der Postproduktion gemacht. Aber das sind so Sachen, die bei mir im Kopf bleiben, die auch noch nach 4 Wochen, sag ich mal, im Kopf bleiben. Sind ein paar Sachen drin, die ich übertrieben pathetisch fand, die hätte man lassen können, ja. Aber der Film bleibt in Erinnerung wegen der Inszenierung, weil er ein bisschen anders anwählt und auch wegen dem Cast. Also bin ich durchweg gelungen in meinen Augen.
Also das Set-Design, Ausstattung oder das Design insgesamt ist natürlich ein bisschen was anderes, weil, wie wir gesagt haben, wir auf einer alternativen Erde sind und dieses Retro-Futuristische, das bisher halt relativ wenig im MCU oder in den Actionfilmen der letzten Jahre so aufgetreten ist. Und da passt natürlich WandaVision auch so ein bisschen dazu, weil das hat sich ja mit diesem Retro-Look in den ersten Folgen ja auch daran bedient, an diesen Fernsehserien der 50er, 60er, 70ern. Und da noch ein bisschen mehr, aber das war ja schon der prägendste Look in den ersten 2 Folgen. Und da passt es natürlich sehr gut. Und ja, das ist schon, also da wurde auch bei dem Design viel nachgedacht. Das ist nicht 0815 CGI-Geklatsche, sondern du hast halt wirklich, wenn man in diesem Fantastic Four-Turm ist, wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, wie die Möbel designt sind und die ganzen Gadgets und auch die Kostüme, die anhaben und so, das ist schon. Da hat man sich schon ein bisschen Gedanken drum gemacht. Ich meine, die machen sich natürlich immer Gedanken, aber ich meine, dass es halt so ein bisschen raussticht. Und zwar ganz bewusst auch ein bisschen, ja, fast schon peinlich, so übertrieben. Also die Kostüme, die tragen, die sind ja alles andere als subtil oder praktisch. Praktisch sind nur die Eigenheiten, Eigenschaften von vielleicht dem Stoff oder von ihren Weltraumanzügen, aber es sieht halt schon, alles ist mit dem Logo von den Fantastic Four gebrandet zum Beispiel und sie treten in großen Fernsehshows auf, also es ist alles so ein bisschen, es nimmt sich nicht so ernst, aber es ist auch nicht zynisch oder so, also es ist jetzt nicht so Deadpool-mäßig. Aber es ist jetzt auch nicht Zack Snyder-mäßig so oder so. Ich muss jetzt möglichst realistisch irgendwie dieses Ganze. Nee, das Design ist so wie aus den 60er, 70ern, viel geschwungen, viel rund. Die Materialien sind so grob, grobe Baumwolle mit Rollkragen, Pulli und so weiter. Also das ist auf jeden Fall, was dem Film so einen gewissen eigenen Look auch beschert. Ich muss auch sagen, Silver Surfer sieht sehr, sehr gut aus. Fand ich auch interessant umgesetzt dieses Mal.
Ich glaube, er wird ja in dem ganzen Film nicht einmal Silver Surfer genannt, gell?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der Begriff fällt nicht. Es ist Johnny Storm sagt irgendwie mal sowas in die Richtung, versucht immer rauszufinden, was das mit diesem Surfbrett auf sich hat. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht einmal in so einem Newscast, in irgendeiner Nachrichtensendung mal so genannt wird. Aber ja, da hast du schon recht. Aber ich fand halt inhaltlich war es halt sehr. Das klingt jetzt zu böse, wenn ich sage banal, aber es war halt banal. Also es ist nicht, das ist ja nichts Schlechtes per se, aber es war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das bleibt für mich jetzt lange hängen und ich finde, du hast recht, die SchauspielerInnen machen viel. Aber das hängt auch damit zusammen, dass der Film sich ja auch auf die Familie so fokussiert. Also um die Familie herum gibt es nur so ein paar Nebencharaktere, die mal mehr als eine Szene haben, abseits von Antagonisten jetzt natürlich. Also der konzentriert sich ja und diese Familiendynamik und so weiter. Ich finde persönlich, natürlich ist Pedro Pascal der große Sympathieträger. Ich persönlich finde Sue Storm, Vanessa Kirby, finde ich eigentlich fast noch ein bisschen stärker. Ich finde, Pedro Pascal versucht es zwar sehr gut, diesen Menschen zu spielen, der zwischen Wissenschaftler und rational und emotional Verbindung zu seiner Familie hin und her gerissen ist. Das versucht er schon gut rüberzubringen, aber es fehlte mir so ein bisschen mehr bei ihm. Also ich hatte das Gefühl, er ist noch nicht so richtig warm in der Rolle. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der brauchte diesen Film, um jetzt vielleicht reinzukommen, zu fühlen, was er mit der Figur auch machen kann. Und wenn wir die wahrscheinlich demnächst nochmal irgendwo wiederfinden sehen werden, ich glaube, dann hat er vielleicht schon ein bisschen, also dann erwarte ich von ihm auch so ein bisschen mehr. Da hatte ich bei Vanessa Kirby so ein bisschen mehr das Gefühl, dass sie in dieser Rolle schon so aufgegangen ist. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat im Sinne von, das war sehr untypisch, unmarkant, war tatsächlich Johnny Storm, die Fackel. Weil der eigentlich ja auch der wortwörtliche Hitzkopf ist, der Frauenheld, der immer vorprescht und so. Und der war hier sehr zurückgehalten. Ich finde es jetzt nicht schlecht, dass sie ihm auch so ein bisschen mehr Hirn gegeben haben als sonst. Also der hat ja da so ein Element, dass er halt auch was herausfindet. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht, aber so richtig fand ich seine Charakterisierung so ein bisschen, man weiß nicht so recht, was für ein Typ er jetzt eigentlich ist. Gut, Ben Grimm the Thing ist immer Ben Grimm the Thing, der kämpft halt immer mit seiner versteinerten Erscheinung und traut sich nicht so recht raus aus sich selbst und will eigentlich nicht dieses Animalische so rauslassen, so dieses typische Hulk-Ding auch, aber halt so rationaler. Deswegen, ist okay, war gut, aber also so es ist so ein richtig überzeugt hat mich Fist auf Vanessa Kirby halt auch niemand. Also es war okay, es war solide, aber es gab jetzt, war jetzt nicht diese Breakout-Performance, wo ich sage, ja, endlich haben wir die Fantastic Four, wie wir sie brauchen. Weißt du, was ich meine?
Naja, es liegt halt auch daran, dass der Film, das hast du ja ein bisschen angedeutet, der Film wagt ja nichts. Er wagt ja nicht, den Zuschauer in irgendeiner Form herauszufordern. Also wenn man jetzt mal das weglässt, dass er dich einfach reinwirft in die Welt der Fantastic Four, in diese retrofuturistische Vergangenheit oder wie man das nennen will, die Zeit wird ja nie genannt. Ich habe jetzt einfach mal 60er Jahre gesagt, weil das halt sehr daran erinnert von dem Ganzen. Der wagt ja nicht und deswegen ist es auch, glaube ich, schwierig für so zwei gute Schauspieler, Schauspielerinnen wie Pedro Pascal und Vanessa Kirby, da irgendwie so besondere Akzente zu setzen. Ja? Also das, du hast ja jetzt skizziert, wie Vanessa Kirby so ein bisschen mehr. Das liegt auch ein bisschen daran, dass vielleicht, weil da ein sehr konservatives Familienbild auch dargestellt wird. Also wir haben ja, Vanessa Kirby ist so wie das Herz des Ganzen, der das auch alles zusammenhält. Ja? Mhm. Und Pedro, also ich sage jetzt mal bewusst so, ist ganz klassisch, ja, und Pedro Pascal ist der Mann, der das Geld nach Hause bringt, ja, so ein bisschen, ja, der ist derjenige, der die großen Rechnungen anstellt, der die großen Pläne schmiedet, aber mit Familie oder so, da wird es ein bisschen schwierig, da kommt dann nicht so ganz klar, er will natürlich auch ein Kind, also da ist nicht irgendwie, dass er sagt, er will kein Kind haben oder so, aber Vanessa Kirby ist die, wo man immer das Gefühl hat, die hat das Ganze im Blick. Ja, sie und das ist schon so ein sehr konservatives Weltbild, dass die Mutter dann doch alles so ein bisschen dieses innere Band, während das von außen vom Mann quasi so abgesichert wird. Ja? Und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, weil wenn der Film hat wenig politisch, aber er ist natürlich doch irgendwo politisch, gesellschaftspolitisch interessant und das könnte ich mir vorstellen, warum du denkst, dass Vanessa Kirby da auch ein bisschen als Sue Storm da ein bisschen wichtiger kommt. Sie hat ja auch eine Szene im Gegensatz zu Pedro Pascal, wo sie so ein quasi so eine so eine Motivationsrede, so ein Pep-Talk quasi.
Eine Ansprache
hält, so, wo es dann um, ich will ja jetzt ins Detail gehen, weil sind wir bei Spoilern drin, wo es darum geht, so die quasi die Massen zu mobilisieren jetzt wieder. Und das hat Pedro Pascal so nicht. Er wirkt dann in vielen Momenten, wirkt er dann ratlos. Er ist dann auch der Wissenschaftler, der so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weltfremd an das Ganze rangeht. Er ist sehr theoretisch, er steht da vor seiner Tafel. Er ist auch derjenige, der steht vor seiner Tafel und versucht da Rechnungen, also der, du merkst richtig, er ist der Wissenschaftler, der versucht jetzt irgendwas so mit rational zu lösen, wo du vielleicht einen anderen Herangehensweise brauchst. Und er kriegt ja dann den Tipp, wie es funktionieren kann von jemand anderem.
Ja.
Und das könnte ich mir halt so vorstellen, dass das so ein bisschen wirkt. Aber das ist so, und da muss man halt sehen, Pedro Pascal als Reed Richards, der soll ja, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, man weiß ja, Dr. Doom kommt. Ne? Und Dr. Doom ist ja der Erzfeind der Fantastischen Vier und damit auch irgendwie auch so der Erzfeind von Reed Richards. Also ich gehe davon aus, dass Pedro Pascal einfach in den, wie du schon gesagt hast, der wird noch in dieser Rolle, in diese Rolle weiter reinwachsen, der wird immer wichtiger werden, spätestens bei Doomsday, der schon, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr laufen soll, ja? Oder?
Ich weiß nicht genau, wann er kommt, aber das ist der nächste große Eventfilm und der wurde ja in Thunderbolts schon angekündigt und das heißt, also so lange kann er jetzt nicht mehr weg sein.
Ja. Also da wird es, glaube ich, ein bisschen mehr werden, wie das mit den anderen. Also bei Joseph Quinn als Johnny Storm, ja, der hat halt so eine undankbare Rolle, ja, wo er irgendwie, es ist im Grunde genommen ein sehr eindimensionaler Charakter, wie du schon gesagt hast, er ist so der Hitzkopf, der immer der Frauen hält und so, die versuchen das ein bisschen aufzunehmen, weil sie eben so ein bisschen so eine engere Beziehung zu Silver Surferin, sag ich mal, versuchen aufzubauen, wo es vielleicht auch, wo ich davon ausgehe, da wird es auch in den nächsten Filmen ein bisschen mehr geben. Aber da kann der halt auch nicht viel machen. Die haben ja ein bisschen mehr Grips gegeben. Was okay ist, der hat auch am Ende fast so einen Selbstaufopferungsmoment. Ja? Und bei Ben Grimm, ja, das ist halt schade. Das ist ein ganz toller Schauspieler, eben Moss Bachach. Aber das ist so ein bisschen Perlen vor die Säue, ja? Oder so, wie man so vielleicht so sagt, weil er. Was soll er da mit der Stimme groß machen? Ja, also Mimik ist nett, Gestik ist nett und das ist nur Voice Acting, was er im Grunde genommen macht. Und da hätte man ihn gern an irgendeiner anderen Stelle, hätte ich den im MCU gesehen. Aber das ist ja schön, dass er da mitspielt. Da hat er jetzt seine Rente quasi mit verdient, ja, oder so. Aber es ist halt. Da passiert nicht viel. Also das ist natürlich so, von der Figur ist natürlich so ein bisschen Tragik immer drin. Ja, weil sie ist, wird, gibt es ja auch sowas wie so eine Art Liebesgeschichte, wenn man so will, ja.
Deutet sich zumindest an, ja.
Deutet sich an und so. Und das, da gibt es ja dann Grenzen. Und das ist natürlich immer drin. Aber wenn ich jetzt auf den Schauspieler und auf die Rolle, da denke ich, da hätte auch irgendjemand anderes das spielen können. Da hätte eben Moss Bachach wäre in einer anderen Rolle besser aufgehoben worden, damit man mehr von ihm sieht, weil man von ihm mehr auch mehr sehen sollte. Ja, sag ich mal so.
Ich glaube aber tatsächlich, also es ist wahrscheinlich gar nicht so sehr die SchauspielerInnen, die da jetzt bei den Kritikpunkten, die ich hatte, das Problem sind, sondern tatsächlich auch das Skript einfach. Du hast recht. Mhm. Also man gibt denen halt auch nicht mehr zu tun, als sie zu tun haben. Und dann ist natürlich auch schwierig, da außer einer Präsenz, wie sie jetzt Pedro Pascal einfach momentan hat, der hat einfach eine Aura, die immer strahlt, die immer gut ist. Aber dann, also wenn du die halt noch nicht hast, also Joseph Quinn ist ja bekannt geworden, vor allem durch Stranger Things. Ne? Und da hatte er ja auch schon diese Ausstrahlung und so, aber das ist jetzt halt eine völlig andere Rolle. Er ist jetzt älter nochmal geworden und so, und da hätte ich mir halt irgendwie nochmal, der hat ja keinen eigenen Konflikt oder so. Ne? Also da wo Ben Grimm halt noch dieses Struggle mit sich selbst hat und mit seiner angedeuteten Liebesgeschichte und wo Reed Richards und Sue Storm sich halt irgendwie als mit die, mit als Ehe und Familiensachen, da ist deren Konflikt so ein bisschen. Und Reed Richards mit seiner Rolle Wissenschaft gegenüber Verantwortung der Familie. Und Sue Storm ist halt so, ja, welche Rolle habe ich überhaupt so? Dann, dann fehlt halt bei Johnny Storm irgendwie so diese Sache. Und das, ich will das dem Film jetzt gar nicht so doll vorwerfen, weil das hätte das Ganze vielleicht nur wieder überkompliziert gemacht oder das wieder mit einer Side-Story vollgestopft, bei der wir dann am Ende vielleicht gesagt hätten, ja, das hätte es nicht gebraucht. Mhm. Aber es gab halt trotzdem keinen Moment, wo er so richtig rausgestochen ist, fand ich. Auch das kommt vielleicht dann in seinem zweiten Auftritt.
Ja, also wie gesagt, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem neueren Ansatz vielleicht. Also ich glaube, so wenn das jetzt so in der Zeit, wenn dieser Film so in der Zeit von Avengers rausgekommen wäre, ja, ich glaube, dann hätte man versucht, wieder so jedem irgendwie oder jeder Figur, jedem Superhelden irgendwie so ein so irgendeine Side-Story zu geben und so weiter. Und ich glaube, das fand ich jetzt wohltuend, dass sie das jetzt nicht überladen haben. Dass sie da nicht, weißt du, ich meine, wir wissen die Fantastic Four, das ist so wichtig. Das ist nicht irgendwie sowas, ich meine, muss man jetzt leider so sagen, wie Eternals, die man vielleicht nie mehr irgendwie in der Form so im MCU sehen wird, ja. Aber die Fantastic Four sind so wichtig, die Figur wird nochmal kommen, die wird ihre Momente haben. Wie die dann sind, das ist natürlich vollkommen offen. Das kann vollkommen in die Hose gehen, das kann aber auch gut werden, so im Rahmen des Genres halt. Aber das, ja, das stimmt. Die haben zu wenig da, aber es ist halt so ein bisschen, das Zentrum ist Pedro Pascal, also Reed Richards, Sue Storm. Ja, das ist so, das sind ja auch, das ist jetzt auch kein Spoiler, die werden ja Eltern. Ja. Und das ist allein schon aus dieser Personenkonstellation her, das, damit fängt der Film ja auch an. Also das ist vielleicht ganz wichtig. Der Film fängt damit an mit ihrem Schwangerschaftstest. Ja. Also das ist auch, wo ich gesagt habe, das ist aber jetzt ungewöhnlich, ja. Und wo du so reingeworfen wirst, eigentlich ganz weit weg, Reed Richards legt seinen Superhelden-Dress erstmal ordentlich zusammen, ja, und aufs Bett und sie sitzt auf der Toilette und hat den Schwangerschaftstest. Und damit fängt das an und das ist, da wird gleich so den Kern dieser Story so, die Familie und das ist Eltern und Kind, ja. Kann man natürlich sagen, ist sehr konservativ, sehr, sehr klassisch. Andererseits ist es ja auch nicht irgendwie, also das ist kein Film, der da versucht irgendwie so rechte Dog-Whistles da irgendwie.
Nee, also ich finde halt auch, dass im Rahmen versuchen sie ja Sue Storm schon Emanzipation so möglich zu machen, wie es geht. Also sie ist ja nicht zu Hause, sondern sie ist ja diejenige, die zum Beispiel dann in die Vereinten Nationen geht und irgendwelche Friedensabkommen schließt mit irgendwelchen anderen Superschurken oder sonst irgendwas. Also sie ist schon aktiv, das kann man dem Film jetzt nicht vorwerfen. Ja. Was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er halt abseits von diesem kurzen pseudopolitischen UN-Szene, wo es darum geht, zwischen der normalen Oberwelt und der Unterwelt vom Mole Man ein Friedensabkommen zu verhandeln, ist der Film halt sonst total unpolitisch, apolitisch. Also da wird halt wirklich versucht, jedes potenzielle Feuer, was man vielleicht mit Popkultur legen könnte, wird versucht, von vornherein zu ersticken, zu umschiffen. Da wird überhaupt nichts verhandelt in diese Richtung. Nicht mal sowas wie Mental Health, was ja an sich jetzt weder Vogue noch Anti-Vogue ist, oder rechts oder links, aber halt durchaus ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema, das gibt's hier halt alles nicht. Es gibt hier halt nur dieses Familienthema und das wird aber jetzt auch nicht so verhandelt, dass ich sagen würde, das ist irgendwie eine anregende Debatte, die da aufgemacht wird.
Also wobei ich sagen muss, Mental Health, wenn du das irgendwo erwähnst, das wird halt schon von vielen leider als Vogue angesehen. Das ist leider so. Da
ja,
sind wir leider
okay,
momentan.
Von mir aus. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist jetzt, ne, wo wir in Superman tatsächlich deutlichere Marker hatten für ein politisches Statement in irgendeine Richtung, haben wir hier gar nicht. Ne? Also man hätte ja auch hier irgendeinen Konflikt in die United Nations nehmen können, aber es wurde ja halt noch fiktionalisierter, als es in Superman war. Und da konnte man ja gar nichts irgendwie rauslesen. Also die waren da schon übervorsichtig, oder?
Ja, also das ist wie gesagt ein Film, der versucht nirgendwo anzuecken, der es versucht jedem recht zu machen. Und da wird er halt dann doch wieder in meinen Augen politisch, indem er das alles so zurückfährt. Er versucht überhaupt nicht, wenn du denkst, dass vielleicht andere MCU-Filme irgendwie schon so ein bisschen dieses Gefühl liberal, ich will jetzt sagen links zu sein, ja, aber doch versucht haben, sich ein bisschen zu distanzieren von ganzen traditionellen MAGA und sowas, so ein Zeug, ja, ist dieser Film schon sehr traditionell. Das ist es einerseits von der Art, wie er gemacht ist, wie er gefilmt ist. Das habe ich ja am Anfang gelobt, aber das ist halt ganz klassisch, wie der Film aufgebaut als Actionfilm. Er hat ganz klassisch die Familie, die im Zentrum steht, die bedroht wird, die dann gerettet wird. Eben letztendlich hat Pedro Pascal dann auch, also Reed Richards, ja die Idee, wie man das retten kann. Das ist ganz klassischer Hollywood-Actionfilm, ja. Der da drin ist, und dann hat er halt dieses klassische Familienbild, das da ist, wo natürlich, ja, die Frau hat die, ist, also Vanessa Kirby als Sue Storm ist aktiv, sie ist bei der UN, sie ist nicht das, die Treadwife, die zu Hause nur rumsetzt und Kuchen backt oder sowas, ja. Aber es ist auch so, sie ist halt eine selbstbewusste, konservative, blonde Frau, ja.
Und weiß.
Und das zieht sich halt schon durch den Film. Ich will das dem Film jetzt nicht vorwerfen. Also es gibt andere, es gibt jetzt gerade eine Werbung mit Sydney Sweeney. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Ach, diese Kontroverse um den Jeans und die Jeans.
Genau, Jeans. Also
die Gene und den Jeansstoff.
Ich will das jetzt hier nicht so weitermachen. Ich denke schon, dass das eine bewusste Provokation war, wo die Linken auch voll reingefallen sind und reingetreten sind. Aber das war bewusst. Da wusste bewusst. Hier, glaube ich, ist das alles noch, das kann ich alles durch die Story, durch die Herkunft vom Comic rechtfertigen, dass das alles weiß ist, dass das so eine konservative Bild da so ein bisschen macht. Und es ist ja auch der erste Film, First Steps heißt es ja auch, ja. Hätte auch Baby Steps lauten können. Aber das will ich dem Film nicht vorwerfen, aber so unterschwellig ist es schon so ein Film, der, weil er halt keine politische Position bezieht in diesen Zeiten momentan, die sehr, sehr politisch sind, wo Amerika, wo die USA und auch die ganze Welt von einer großen Veränderung, von einer politischen Veränderung betroffen sind, dass er sich da gar nicht in irgendeiner Form positioniert und nichts sagt, das sagt halt auch schon ein bisschen was. Ja. Und mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich sehe den so für das, was er vielleicht sein will, aber ich merke halt schon, wenn ich das so kulturwissenschaftlich angehe, da merke ich doch schon, ja, sie wagen nichts, sie versuchen sich nicht zu positionieren. Und das ist dann schon ein Kritikpunkt, den man anbringen kann bei dem Film. Aber wie gesagt, kannst du alles rechtfertigen durch das Comic, wo das herkommt. Die waren auch alle weiß im Comic. Ne?
Aber es gab ja auch schon mal eine Fantastic Four-Verfilmung, wo die nicht alle weiß waren.
Ja, aber
ich glaube, der ist nicht gefloppt, weil Johnny Storm ein schwarzer Mann war, sondern aus anderen Gründen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also der Film hat halt, also vielleicht muss man das auch nochmal so erklären. Also der Film bezieht sich halt wirklich von Grund auf das Comic, das in den 60ern entstanden ist. Jack Kirby ist der Mastermind, nicht nur hinter den Fantastic Four, sondern der hat das Silver Age der Comic-Zeit, 60er bis Mitte 70er, würde ich sagen, vielleicht sogar bis 80er, hat der bei Marvel geprägt wie kein anderer. Und die Fantastic Four stehen da ganz weit vorne. Und natürlich wurden Comics in den 60ern mit einem Familienbild und mit einem Wertemodell der 60er Jahre, und zwar von den etablierten älteren Leuten der 60er Jahre, nicht von den Hippies der 60er Jahre, irgendwie vorangetrieben. Und dadurch, dass der Film sich darauf so stark bezieht, indem er ja auch sagt, wir spielen zu der Zeit, ist es natürlich schon so, dass man das damit rechtfertigen kann. Aber es ist ja eine Entscheidung, das so zu tun. Ne? Also du hättest ja auch einen Fantastic Four 2025 spielen lassen können. Aber dann wäre genau das halt schwieriger, alles recht zu rechtfertigen gewesen. Und deswegen haben sie sich damit natürlich so ein bisschen leichter gemacht und versuchen sich so aus der Affäre zu ziehen und sagen, ja, das bezieht sich halt auf diese 60er Jahre in dem Comic und da war es so. Und das ist für mich aber halt ein bisschen ein Scheinargument. Ich kann es jetzt, wie du sagst, dem Film auch nicht total vorwerfen, aber ich finde es schon, es ist kritikwürdig, dass der Film auch dann das so total durchzieht, weil wir Alternative Universe sagen, da kann man halt alles machen. Dann muss man sich ja nicht an die Gegebenheiten unserer 60er Jahre anpassen. Und dass es halt eine einzige Woman of Color in diesem ganzen Film gibt, ist halt schon irgendwie dann eine Aussage. Und selbst wenn man die nicht absichtlich macht, passiert sie halt. Und da bin ich völlig bei dir, indem man kein Risiko eingeht, indem man sich nicht positioniert, indem man auch von der Botschaft, die gemacht wird, was so völlig mehr oder weniger neutral ist wie Familie. Und Familie ist zwar eher konservativ, aber es gibt natürlich auch im linken progressiven Spektrum Familien. Und die wollen ja auch, da geht es auch um Zusammenhalt und wer übernimmt welche Rolle und so weiter. Und Verantwortung innerhalb der Familie, Verantwortung für die Gesellschaft als Familie oder wie auch immer. Ich will es nochmal sagen, banal, ohne dass es negativ gemeint ist. Es ist halt wirklich, der Film versucht halt gar nicht erst irgendwas Großartiges auszusagen. Und das ist halt einerseits vielleicht seine Stärke, in Anführungsstrichen, weil er sich damit halt auch nicht in die falsche Richtung positioniert. Aber es ist halt auch seine Schwäche, weil er sich auch gar nicht positioniert. Deswegen funktioniert der Film so, wie er ist. Ich finde halt auch dieses Sense of Wonder, was genau damals die Fantastic Four auch in das Marvel-Universum mit reingebracht haben. Diese intergalaktischen Sachen kamen ja vor allem durch die Fantastic Four dann rein. Das funktioniert halt auch so am besten. Aber ich finde es trotzdem so ein bisschen eine vertane Chance, denen ein Update zu geben, sondern sie halt, so wie sie jetzt gemacht sind, halt sehr retro zu machen. Da müsste dann für mich irgendwie auch das dann auch eindeutig im nächsten Film clashen, wenn sie auf das 2025er Erde-Universum treffen, in dem das MCU bisher gespielt hat.
Weißt also du, was ich meine? Das könnte natürlich auch so ein bisschen, da hätten wir dann vielleicht so eine Fish-Out-of-Water-Sache, weil dann die kommen ja dann in als Menschen, ähnlich wie bei Captain America vielleicht, wo das ja wirklich nur ganz kurz war bei Captain America, der nach 80 Jahren wiederbelebt wurde und dann in eine ganz neue Welt kam und sich da eigentlich erstaunlich schnell angepasst hatte. Da könnte ja durchaus jetzt mit Fantastic Four, die so quasi aus den 60er Jahren kommen und dann in unsere Erde, sage ich mal, oder in die MCU-Erde, zur MCU-Erde stoßen, könnte ja durchaus dann auch so ein bisschen damit ein bisschen gespielt werden, dass man da aus einer anderen Zeit kommt, aus einer andere Ansichten hat und das Ganze. Aber ich, wie gesagt, nochmal dieser Punkt, dass sie halt gar nichts sagen, ist halt in dem Sinn schade, weil man sieht ja bei Superman, dass man das machen kann und trotzdem Erfolg haben kann. Ja, also Superman, da hat ja James Gunn vorher noch gesagt, ja, er ist ein Immigrant und das hat ja natürlich auch die Rechten getriggert, ja, und das Ganze. Aber es ist der Film ist erfolgreich. Momentan sieht es auch so aus, als würde er generell erfolgreicher auch laufen als Fantastic Four. Und deswegen, man könnte da schon mal ein bisschen was probieren, aber ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wo das MCU momentan ist. MCU, man weiß nicht so recht, wo es hingeht. Ich glaube, die Zeiten persönlich, wo es dann jeder Film irgendwie so an der Billion gekratzt hat, oder an der Milliarde, Entschuldigung, Einspielergebnis, die sind halt erstmal vorbei. Momentan muss man sich so ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ich meine, ja, kleinere Brötchen ist gut. Wir reden hier, der wird so, also Fantastic Four wird wahrscheinlich so zwischen 500 und 600 Millionen weltweit einspielen. Da können andere Filme davon träumen. Die haben vielleicht dann auch keine 200 oder 300 Millionen gekostet. Aber trotzdem, dieses irgendwo, wir, nach Corona ist sowieso eine andere Zeit. Rechnung, da wird es generell, wird es sehr, sehr rar werden, glaube ich, wenn das Filme so viel einspielen. Aber man sieht halt vielleicht, dass die schon so ein bisschen Schiss haben. Ja? Die wagen nichts, die wollen lieber auf Nummer sicher gehen.
Ja.
Machen doch ein bisschen was anderes, das habe ich ja am Anfang gesagt, ja, und versuchen das aber so trotzdem wegzukommen. Also der Film ist für mich so ein bisschen wegkommen von diesem ganzen Superhelden-Nerd-Talk. Ja, von diesem ganzen Versuchen da wirklich, weil wir haben ja gleich am Anfang gesagt, diesen Film kannst du gut gucken, ohne einen Film vom MCU vorher gesehen zu haben.
Ja.
Und das war ja, also das war ja bei vielen MCU-Filmen überhaupt nicht mehr möglich. Du musstest ja die vorher gesehen haben, sonst hast du da irgendwie komplett den Anschluss verloren an den Sachen. Und deswegen... Ja, aber die haben Angst, dass das irgendwie in Bach runtergehen kann, und es wäre eigentlich nur logisch, weil irgendwann ist halt auch die Zeit der Superhelden oder so vorbei. Das war auch, irgendwann war die Zeit der Western vorbei. Und also mal sehen, die haben viele Pläne, sodass das noch die nächsten 10 Jahre, glaube ich, noch Filme gibt. Aber es ist, ob das jetzt der richtige, die richtige Idee war, so versuchen, sich apolitisch, also beziehungsweise schon so eher so gemäßigt konservativ da zu positionieren, ob das jetzt so ein Ziel ist, ob die so im Hintergrund hatten, okay, bei uns sind die ganzen ganzen Trump-Wähler oder so, die haben uns nicht, die ganzen Republikaner, die haben uns nicht mal geguckt und so, die haben uns nur kritisiert, dass wir uns an die annähern und so. Ob das so das Ziel ist, das kann man jetzt nicht einschätzen. Es kann sein, es muss aber nicht sein.
Ja. Ja, es ist, also man merkt, dass da irgendwas die umtreibt, und man merkt, dass sie kein Risiko mehr eingehen wollen, so richtig, und aber auch nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen. Ich meine, dass Disney als Mutterkonzern schon oft vor den Rechtskonservativen so eingeknickt ist, teilweise sie sogar aktiv unterstützt hat, ist jetzt auch kein Geheimnis. Deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht so.
Mhm.
Aber gerade wenn man es vielleicht mit Thunderbolts und anderen Dingen vergleicht, war es jetzt doch sehr, sehr, sehr eindeutig. Ich denke, wir haben über den Film im spoilerfreien Teil alles gesagt, was wir zu dem Film sagen wollen. Wir finden den Film beide mindestens okay. Du findest ihn sogar gut. Ich finde ihn okay. Mir hat Thunderbolts besser gefallen. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, wenn man mal wieder, wie du sagst, Superhelden sehen will, ohne dass man gleich irgendwie eine ganze Filmreihe gucken muss, dann ist das gut. Aber meiner Meinung nach hinterlässt er bei mir eher so wenig Nachhall, bei dir vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, deswegen, unsere Begeisterung ist verhalten, aber wir finden es jetzt auch nicht den beschissensten, schlechtesten Film aller Zeiten im Marvel-Universum. Macht daraus, was ihr wollt. Wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil, reden über das Ende und natürlich auch über die immer wichtigen Szenen im Abspann, nach dem Abspann, und reden nochmal ganz kurz, was dann, wie es dann weitergehen könnte. Deswegen, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, hier kommt der Spoiler. So, nach dieser Spoilerwarnung wollen wir mal ganz kurz auf den Endkonflikt eingehen. Das ist ja so, du hast schon angedeutet, Reed Richards bekommt einen Hinweis. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ist jetzt noch mal genau das Problem gewesen? Warum sie da nicht sie Galactus nicht aufhalten konnten?
Ja,
und
also
wie lösen sie es denn dann?
Ja, Galactus kommt, aber er macht den halt, er schlägt den ganzen einen Deal vor, indem er sagt, okay, ich lasse eure Welt, ich verschone eure Welt, wenn ihr mir euren Sohn gebt, euer neugeborenes Baby, weil er spürt, dass in diesem Franklin Richards, so wird er ja später genannt, dass in diesem eine sehr große Macht schlummert, die er, die Galactus, für sich nutzen will und dann ähnlich, also die Universumsherrschaft oder wie auch immer an sich reißen will mit dessen Hilfe. Und die Fantastic Four sagen, nö, das geht nicht. Das gibt natürlich erstmal so ein bisschen so einen Aufschrei in der Öffentlichkeit, weil die Menschen sagen halt, oh, Moment, also das, also wir opfern einen und können dafür Milliarden retten, also das müssen wir doch machen und so. Aber nee, sie weigern sich und irgendwann haben sie dann halt die Idee, dass sie, weil Reed Richards gleich am Anfang experimentiert ein bisschen rum mit Teleportation. Also so Gegenstände, Menschen von einem Ort zum nächsten zu teleportieren. Und er sagt, wir bauen jetzt einfach mal einen riesen Teleporter. Da locken wir Galactus quasi in die Falle und jagen ihn irgendwo anders hin, wo er uns nicht mehr stören kann. Ja? Und das ist halt im Grunde genommen die Voraussetzung oder das Setting vor dem letzten Konflikt. Sie haben diesen riesigen Teleporter aufgebaut, sie müssen ihn in die Falle hineinlocken und ja, und dann kommt es dann auch so, dass der Silver Surfer oder die Silver Surferin, dass da auch noch so eine Hintergrundgeschichte ist, wodurch sie auch, das kennt man ja auch von den Comics, das ist ja nicht, die kommt jetzt am Anfang vielleicht böse und so rüber, aber im Grunde genommen ist sie auch eine Gefangene von Galactus. Die hilft denen dann auch noch. Und wenn der dann teleportiert wird in eine andere Dimension, in eine andere Ecke der Galaxis, das legt natürlich den Verdacht nahe, dass das vielleicht so auch die Verbindung zu dem bisherigen MCU sein könnte. Weil, Galactus ist, glaube ich, jetzt bestätigt. Das ist jetzt der große Bösewicht, der neben Dr. Doom die Erde heimsuchen wird. Und also das ist jetzt meine Vermutung, das kann natürlich ganz anders sein, aber es wirkt doch schon, er wird nicht getötet, ja, er wird einfach in diesen Teleporter hineingesogen und dann erfahren wir auch nicht so wie bei Star Wars Episode 4, dass dann irgendwie er durch den Weltraum torkelt oder sowas, nein, wir erfahren das gar nicht und da gehe ich dann auch davon aus, dass das irgendeine Verbindung haben wird zu dem bisherigen MCU.
Ja,
und das ist so quasi das Ende des Films. Gibt natürlich noch eine Mid-Credit, aber das ist
ja,
das
ja, Ende genau. Des Films. Aber wie fandst du denn jetzt die Lösung dieses Konflikts? Also, zum einen ist es ja Sue Storm, die durch ihre Ansprache vorher sagt: Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie die Welt, wir müssen Berge und Täler in Bewegung und versetzen und das werden wir auch machen für euch. Und dann kriegt er ja die Idee: Okay, wir schicken die Erde eigentlich woanders hin. Und das funktioniert also, ja dann nicht. Und dann müssen sie halt Galactus woanders hinschicken. Wie fandst du denn jetzt das Ende? Weil das ist ja schon ein sehr, ja, wie soll ich sagen, fantastisch. Also passt zu dem Namen der Gruppe. Ne? Also ist ja schon nochmal eine neue Technologie, sag ich mal.
Ja, es ist ein Science-Fiction-Ende. Also ich wollte aber nochmal was zu dieser, wie sagt man, was ist Crispin Day Speech? Also so eine, diese Motivationsrede von Sue Storm, ja, die dann irgendwie einerseits sagt, wir alle sind eine große Familie, ja, aber dann geht es doch darum, das Baby der mächtigsten Familie zu retten. Ja. Das finde ich halt auch dann wieder so ein Punkt, wo man einerseits sagt, ja, wir sind alle gleich, wir gehören alle zusammen, wir sind alle eine Familie, aber trotzdem, es gibt halt da noch, die noch ein bisschen gleicher sind und so. Also das nur so als nebenbei. Natürlich das andere, das Ende ist sehr Science-Fiction, das ist, man muss es natürlich so ein bisschen glauben, dass Galactus so blöd ist, um in diese Falle reinzutappen. Das macht er ja am Anfang auch nicht. Er merkt das ja und dann wird er aber, und dann kommt dieser große Sue Storm-Moment, den auch Pedro Pascal als Mr. Fantastic nicht hat, wo sie wirklich, Sue Storm sagt, schafft es wirklich mit ihrer Kraft, Galactus in diese Falle zu schieben. Ja. Und das ist wieder ein starker Moment von ihr, aber der auch dadurch geboren ist, dass sie halt ihr Kind schützen will.
Ja, ist wieder dieser Mutter.
Und dieser Mutterinstinkt, der da geweckt wird. Das war aber schon so ein sehr starker Moment von, wenn du es so in diesem Rahmen von dem Genre und von der Szene sehen willst, von Sue Storm. Jetzt kein schauspielerisch großer Moment, aber rein so von der Geste her die da drin ist, war das stark. Ich fand das okay. Ich fand, wie gesagt, die hatten das alles ein bisschen zurückgeschraubt. Es gibt nicht so viele Action-Szenen. Die hatten sich sehr konzentriert auf diese letzte Action-Szene. Die fand ich für die Art und Weise sehr abwechslungsreich. Sie war nicht bei Nacht und Regen und Donner gedreht, sondern am helllichten Tag. Da, das hat so ein bisschen die Kaiju-Filme, wenn dann Galactus wie Godzilla dann durch die Stadt trampelt und alles zerstört. Aber das war dann ein bisschen abwechselnd. Zuerst funktioniert es nicht, dann wird er wieder, versucht er da quasi den Spieß umzudrehen, dann kommt zu Storm, dann hat auch das Ding nochmal den großen Moment. Johnny will sich fast schon opfern, damit er da reinkommt. Und dann kommt halt die Silver Surferin kommt dann und stößt Galactus dann endgültig in die Falle rein, weil sie ist ja auch von ihm, wird ja erpresst. Er sagt ja auch zu ihr, ich lass dich leben und deine Welt leben. Aber du musst mir die Welten aussuchen, die ich dann stattdessen vernichten will. Mhm. Ja? Und da ist sie ja, wo sie sagt, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Auch so ein Verdienst von Johnny Storm vielleicht und stößt ihn da rein. Und das, da kommt vieles zusammen. Da haben die auch wirklich ihre Momente, wo du sagen kannst, ja, wo das Ding nochmal zeigt, was es kann, wo Sue Storm ganz stark zeigt, was es kann, wo Mr. Fantastic zeigt, was es kann, wo dann die Überraschung mit dem Silver Surfer, der dann aus seinem Nichts kommt, quasi hilft. Das fand ich gut inszeniert. Das hat deswegen auch funktioniert, weil es vorher nicht so viele Action-Szenen gab. Ich fand, die haben sich auf diese letzte Action-Szene konzentriert, haben die gut inszeniert. Das hat mir viel besser gefallen, zum Beispiel als jetzt Superman. Mhm. Bei Superman haben wir ja gesagt, da fehlt irgendwie so ein bisschen so ein Wow-Moment, irgendwie sowas hält. Und da hat es halt das auch so gehabt, nichts besonders Originelles, aber wenn dann Johnny Storm sagt Franklin, richtet ihm schöne Grüße von seinem Onkel aus und will sich dann quasi opfern und dann kommt aber Silver Surfer, die Silver Surferin da rein und macht, das war spannend, das war unterhaltsam, das war abwechslungsreich, ich fand das Finale gut.
Also, wenn wir jetzt nochmal auf den Moment eingehen, den du am Anfang kritisiert hast mit dieser Rede, ich fand den auch, das war so der eine sehr amerikanisch-pathetische Moment, auf jeden Fall. Ich fand aber, in der Aussage an sich war es gar nicht so verkehrt, weil dieses philosophische Problem, the needs of one versus the needs of the many, so dieses, wenn wir einen opfern, um den ganzen Planeten zu verschonen, ist das nicht moralisch viel, ne? Das fand ich ganz gut aufgelöst in der Kürze der Zeit, dass sie sagt, ich werde meinen Sohn nicht für die Welt opfern, aber ich werde auch nicht die Welt für meinen Sohn opfern. Das fand ich schon einen guten Satz, weil es halt so aussagt, Es ist keine binäre Wahl. Es gibt immer noch einen anderen Weg. Und zwar einen, wo wir zusammenarbeiten. Und das fand ich für den Film, der sonst gar keine Aussagen treffen möchte, dann schon stimmig und gut gemacht. Also bei allem Pathos, den ich ja immer furchtbar finde, und gerade diesen sehr amerikanischen Pathos, fand ich in der Szene auch furchtbar, wo die da wirklich mit Missgabeln und Fackeln vor denen stehen, war das schon echt. Und sie ganz langsam und so ganz bedeutsam da dann durch die Massen schreitet und alle verstummen. So, das ist natürlich völlig drüber. Aber ich fand das dann ganz gut aufgelöst und wie sie dann das mit dem Science-Fiction-Ende machen, da habe ich dir eigentlich nichts hinzuzufügen. Das finde ich genauso. Also fand ich genau auf den Punkt getroffen. Das war gut inszeniert und hatte dem Ganzen am Ende auch nochmal so einen guten Schlusspunkt gesetzt. Also das finde ich dann schon in Ordnung, muss ich sagen. Ja, ich finde halt dieses Mutterinstinkt und diese, die dann ihre übermenschlichen Kräfte noch übermenschlicher macht und es schafft, einen gottgleichen Galactus zu bewegen. Naja, okay. Also hätte ich fast besser gefunden, wenn sie das irgendwie noch anders gelöst hätten. Aber das lasse ich Ihnen jetzt mal durchgehen. Dass es natürlich aber keine dauerhafte Lösung ist, sondern dass sie ihn ja quasi nur woanders hinschicken und er jederzeit halt wieder auftauchen kann, ist natürlich auch sowas, wo ich sage, Ist eine leichte Lösung, aber hätten sie jetzt auch schwer anders lösen können, glaube ich, an der Stelle, inhaltlich.
Naja, sie hätten ihn irgendwie töten. Sorry, du wolltest was sagen gerade. Nee, das war jetzt nicht so wichtig. Also ich finde schon diese, das Mutterinstinkt und so, ja, natürlich ist es das, aber das hast du ja in diesen, das hast du ja immer so in, auch selbst in den Superheldenfilmen, wo dann die wo sie einerseits diese Macht haben, ja, diese ihnen jetzt durch die Technik, durch irgendwie Mutationen, die X-Men und so, gegeben wurde. Aber dann gibt es ja immer noch mal einen Moment, wo sie es noch mal motivieren durch einen anderen, durch einen anderen Input, ob das jetzt Liebe, Freundschaft, irgend sowas ist, ja, wo sie sagen, ja, ich, sie geht ja da auch wirklich über die Grenzen. Sie weiß ja, das sagt ja Reed Richards in dem Moment, nee, das ist zu viel, sie wird daran sterben. Und das gibt es ja in diesen Marvel-Filmen immer mal wieder. Das ist einfach nochmal zu sagen, dass das ist nicht alles. Du kannst das größte Talent haben, die größte Macht, aber du musst immer noch mal was anderes motivieren, von woanders deine Motivation oder deine Kraft ziehen, was sie ja auch unterscheidet von den Bösewichten.
Ja, ja, genau. Ja?
Die Bösewichte können das nicht.
Das ist eine Charakterfrage, es ist nicht eine Kraft durch die Mächte, genau, die sie haben, sondern es ist eine Charakterfrage.
Ja, ein Thanos kann das nicht. Ein Thanos ist erledigt, wenn er seine ganzen Armeen, seine ganze Macht, er ist gezwungen, diese Steine zu haben. Ohne diese Steine würden sie ihn locker schlagen. Ja? Und das ist halt nett. Da hast du dann wieder Captain America, wie er davor steht und zieht noch mal das in Endgame und zieht noch mal das Schild so richtig fest und will sich denen entgegenstellen, weil er einfach den Charakter hat, um sich dem gegenzustellen. Ja. Er gibt nicht auf. Und das hast du halt da immer drin. Aber natürlich, es ist der Mutterinstinkt, wodurch das motiviert wird. Ja? Ja, also das.
Und dann kommt halt noch der Nachfolgemoment, der ja auch wieder so ein bisschen in diese Richtung geht, weil sie stirbt ja wirklich. Und dann, also sie ist tot. Und dann kommt das Baby, Franklin, und berührt die Mutter und dann lebt sie wieder. Was ja auch wieder dieses Mutter-Kind-Ding so ein bisschen aufbringt. Und das spielt natürlich auch voll in dieses Konservative mit rein, dass die Kinder geben den Eltern einen Sinn zum Leben, selbst wenn und so weiter. Das ist natürlich, kann man auch so interpretieren.
Natürlich,
ist,
ja.
Ist aber jetzt nicht so krass inszeniert in die Richtung, sondern es ist, es ist eher so inszeniert, dass es andeutet, was Franklin, weil ja immer damit so gespielt wird.
Der ist so mächtig.
Genau. Und diese kosmische Kraft und aus den Comics, wenn man das weiß, ist es halt so, seine Kraft ist, dass er die Realität nach seinen Wünschen gestalten kann. Und zwar komplett. Also wenn der will, kann er alles, also so wie der Reality Stone heißt er, glaube ich, der Infinity Stone. Und das kann er halt nicht nur als beim Reality Stone ist es ja so, dass du so tust, als würdest du die Realität verändern. Oder du kannst zumindest nur gewisse sein, aber er kann halt wirklich er kann die kleinsten materiellen Teile so beeinflussen, dass Dinge passieren. Also er kann wirklich mit einem Fingerschnippen alles ändern. Der braucht keine Steine dafür. Und das ist natürlich, wenn man da jetzt in die Zukunft blickt, ist das natürlich das mächtigste Wesen überhaupt. Und da kommen dann, über die Comics kamen dann schon auch so Sachen wie die Celestials aus den Eternals mit rein und all diese Geschichten. Weil er dann natürlich schon so mit das mächtigste Wesen sein wird. Und da wird natürlich viel auch Begehrlichkeiten geweckt. Und da kommen wir jetzt zu der Mid-Credits-Szene nämlich.
Da haben wir.
Ja.
Nee, bitte du.
Ja, weil da kommt dann Sue Storm wenige Tage später.
Vier Jahre später.
Es ist also Kleinkind. Geht kurz aus dem Raum, um das passende Kinderbuch zu suchen für Franklin. Und als sie wiederkommt, kniet Dr. Doom vor Franklin und streicht ihm, glaube ich, so über die Schulter oder so.
Und vor allem Franklin streichelt ihn zurück und das, genau. Dr. Doom hat die Maske abgenommen. Also ja. Es ist nicht so, dass Franklin sich vor ihm fürchtet oder dass Dr. Doom ihn bedroht, was das Ganze halt umso bedrohlicher macht, wenn man dann weiß, wer Dr. Doom ist.
Ja, ja,
also
genau.
Dass es kein Netter ist.
Nee, das ist halt der große Antagonist und der wurde ja auch in dem Film schon vorher kurz angedeutet, weil es gibt ja diese eine Szene in den Vereinigten Nationen und der einzige Stuhl, der leer ist, ist der von Latveria und Latveria ist das Reich von Dr. Doom. So. Und ja, wir wissen ja, dass er auftaucht, es wurde ja der Reveal gemacht, dass Robert Downey Jr. ihn spielen wird in irgendeiner Variante. Wer weiß, ob es da nochmal einen Kniff geben wird oder nicht, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er wird ein Dr. Doom sein, auf jeden Fall. Und es gibt in den Comics jetzt schon auch Vorlagen, die in die Richtung gehen, aber ich bin mal gespannt, was sie dann genau damit machen werden. Aber der nächste Eventfilm, wo das alles zusammenläuft, heißt ja auch Avengers Doomsday. Ne? Doomsday. Genau. Ja. Also da wird das dann auch aufgeklärt werden. Und da kommen dann die neuen Avengers, ehemaligen Thunderbolts, mit den Fantastic Four zusammen. Wir erinnern uns, in der Mid-Credit-Szene, glaube ich, war das, oder Post-Credit, ich weiß gar nicht in welcher, wo dann bei den Thunderbolts plötzlich die Fantastic Four in den Orbit eingeflogen sind.
Genau, also, das war bei Thunderbolts, ja.
Ja.
Ja, da gibt es jetzt keinen direkten Zusammenhang. Jetzt in diesem Film, also wer jetzt da in den Film reingeht und denkt, da gibt es eine Erklärung, warum dann plötzlich das Raumschiff der Fantastic Four bei die Thunderbolts zu sehen, da gibt es jetzt keine Erklärung. Es gibt so ein bisschen Theorien im Internet, wo ich schon mitbekommen habe, dass in einer Szene von First Steps, da fliehen die Fantastic Four vor Galactus und da müssen sie auch quasi durch den Hyperraum oder wie auch immer das da heißt. Und da gibt es halt die Theorie, dass sie sich in dem Moment quasi splitten. Ja, also dass es da quasi eine Kopie von den Fantastic Four erstellt wird, die dann vielleicht in die auf unsere Erde kommen. Aber das ist jetzt also eine Fan-Theorie.
Möglich wäre auch, dass sie ja durch dieses, weil sie ja jetzt dieses Beamen erfunden haben, dass sie sich dann einfach dahin beamen. Weil also es wird ja in dem Film auch von alternativen Universen gesprochen. Also ja. Reed Richards entdeckt ja durch dieses Beamen auch die Möglichkeit alternativer Universen und vielleicht machen die das dann einfach. Und der Auslöser ist dann vielleicht Doom, der dann Franklin irgendwie, ja, weiß ich nicht, manipuliert hat oder entführt hat. Das wissen wir natürlich noch nicht. Aber es kann sein, dass die dann einfach Universe-Hopping machen, so ein bisschen auch wie America Chavez und so. Und dann einfach auf dem Weg sich Hilfe suchen, weil es eben bei ihnen keine Avengers gibt.
Ne? Ja. Also, wie gesagt, das ist alles sehr offen, wie das jetzt weitergehen kann. Ich fand, wie gesagt, das war jetzt ein ganz guter Start, weil ich sehe es jetzt auch wirklich als einen Start für das neue
MCU. Zusammen mit dem Thunderbolts-Film, der war ja auch
ja,
so ein
mit
bisschen wieder der
ja,
Neustart.
Ja,
aber
natürlich.
Die zwei sind jetzt der Neustart und so wie jetzt bei DC Superman und dann wird wahrscheinlich irgendwie noch ein zweiter Film kommen, der das dann auch wieder neu startet. Und es sind ja immer so die ersten zwei, drei Filme, die das Universum quasi so wirklich neu starten. Und da ist jetzt Fantastic Four schon auf jeden Fall ein wichtiger Schritt gewesen und er ist jetzt nicht total falsch gelaufen. Also es hat funktioniert. Es war jetzt nicht überragend, aber es geht jetzt weiter, es geht jetzt in eine Richtung. Und mal sehen, wie das dann zusammenläuft. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so groß angelegt sein, eben wie ein Thanos. Ich vermute mal, dass es eher so eine Nummer kleiner, vielleicht so Ultron-mäßig oder sowas. Ne?
Man sieht das ja auch eigentlich schon an dem Zeitfenster, was sie jetzt haben. Jetzt, ja. Wenn man mal denkt, dieses Endgame und wie hieß der davor?
Infinity War?
Also die letzten. Ja, Infinity War und Endgame, die ja wirklich nach Jahren, nach etlichen Filmen, wo etliche Superhelden vorgestellt wurden, dann gab es diesen Zweiteiler, der dann zeitversetzt quasi gezeigt wurde. Und hier haben wir es ja jetzt schon nächstes Jahr. Ja, also nächstes Jahr soll Doomsday rauskommen. Da wird jetzt, glaube ich, noch der Der Spider-Man-Film, ich weiß nicht, inwieweit die Serien da noch reinspielen. Ich weiß nicht, inwieweit Daredevil da reinspielt noch oder so. Da wird es nicht mehr viel geben. Das wird ist schon aus diesem Grund gar nicht mehr so groß angelegt. Sie wollen da schneller zur Sache kommen, um das Ganze abzuschließen, nehme ich mal an. Wenn sie es nicht abschließen dadurch, sondern auch nur im Grunde, bis es dann wirklich mit Galactus so richtig hart auf hart geht. Das weiß ich halt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber generell, glaube ich, versuchen sie jetzt alles ein bisschen weniger, aber da ein bisschen gehaltvoller zu machen. Und da müssen wir mal abwarten, dass dieses Doomsday und Secret Wars, also die beiden, das ist halt wieder von den Russo-Brüdern. Und die haben mit Infinity War und Endgame, so ist die richtige Reihenfolge, ja, zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht. Da wird von vielen gesagt, das ist ein tolles Ende von diesem MCU und danach hat sich das nicht mehr so erholt. Mhm. Ich halte halt von den beiden als Regisseure und Filmemacher, die ja meistens auch das Drehbuch schreiben, nicht besonders viel. Und da weiß ich nicht, ob sie, vielleicht können sie nur Marvel, das ist ja dann auch gut so, aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Also grundsätzlich finde ich es eine gute Idee zu sagen, wir gehen nicht mehr in diese riesengroßen Events, sondern backen etwas kleinere Brötchen. Mal sehen, ob es dann auch aufgeht, weiß man nicht. Das war jetzt auf jeden Fall unser Cast zu Fantastic Four. First Steps. Die ersten Schritte. Und vielleicht habt ihr den Film ja auch schon gesehen. Er läuft ja jetzt schon ein paar Tage im Kino. Wir haben ihn diesmal ein bisschen länger gebraucht, weil wir beide kurzzeitig nicht da waren und deswegen erst später darüber casten konnten. Aber vielleicht habt ihr ihn schon gesehen und wollt uns eure Meinung dazu kundtun. Ihr wisst ja, wo ihr das tun könnt, nämlich auf unserem Mastodon-Kanal oder unter diesem Artikel auf polygamia.de. Wir würden uns freuen über eure Meinungen. Vielleicht seht ihr die ganze Sache ja auch ganz anders. Vielleicht haben wir was übersehen. Lasst es uns gerne wissen. Danke, Andreas, dass wir über Fantastic Four heute gesprochen haben.
Aber gerne doch, Lara.
Und wir hören uns wieder bei einer neuen spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.